diesen Monat im November, da feiert ja mein kleiner, feiner Podcast den ersten Geburtstag. Und gleichzeitig bin ich ja letztes Jahr gestartet zum Mauerfalltag. Deswegen habe ich mir überlegt, werde ich dieses Jahr eine kleine Sonderfolge einbauen, bevor dann die nächste reguläre kommt. Und habe mir überlegt, dass ich, und ich hatte ja vor einiger Zeit mal so meine Gedanken und Erinnerungen aufgeschrieben, was so die Zeit kurz vor dem Mauerfall, nach dem Mauerfall oder während des Mauerfalls so los war und welche Erlebnisse man da so hatte. Und daran möchte ich euch gern teilhaben lassen. Und ich möchte euch auch dazu ermuntern, mir bei Instagram oder Facebook oder auch gerne unter dem Podcast, wo ihr ihn hört, zu kommentieren, was ihr noch für Erinnerungen habt an diese Zeit. Das würde mich sehr interessieren und darauf freue ich mich jetzt schon. Diesen kleinen Text möchte ich meiner ehemaligen Kollegin Carsta widmen, die schon in den 90er Jahren viel zu früh gestorben ist. Jetzt geht's los mit einem kleinen Ausschnitt aus meiner Biografie, aus meinen Erinnerungen. Und natürlich hat das keinen Anspruch auf Wahrheit. Wie habe ich neulich mal so schön gelesen, diese Geschichte ist wahr, so wahr eben Geschichte sein kann. Und das fand ich ganz gut und ganz passend. Die Namen der nicht öffentlichen Personen habe ich auch geändert. Und jetzt wünsche ich euch einfach viel Spaß. Es ist das Beste, was man nach einer fertigen Lehre machen kann, den Job wechseln. Mein Patenonkel Michael hat zwar die Tagesbar mittlerweile abgegeben, ist aber immer noch ab und zu präsent und sorgt dafür, dass ich hier anfangen kann. Für mich ist Onkel Michael der einzige Weltbürger der DDR, den ich kenne. Großzügig, eloquent, flamboyant, sehr attraktiv, immer gut gelaunt. Der perfekte Gastgeber, bei dem sich jeder wohlfühlt. Ihn umweht der Duft der großen, weiten Welt. Mir gefällt das. Michael war sogar Fotomodel für Haarwasser. Meine Mutter und andere Frauen aus dem Umfeld finden Michael sehr stattlich, obwohl er für die Frauenwelt in diesem Leben unerreichbar bleiben wird. Sein Nachfolger, mein neuer Chef, ist gerade Ende 20. Michael hat ihn zwar ausgesucht, aber ist ein bisschen zickig, nicht wirklich empathisch, zum Glück meistens nur vormittags da. Da rennt er ein wenig hektisch durch die Bar und fiel in die Küche, immer seine Handgelenktasche unter den Arm geklemmt. Seine Körpersprache erinnert mich an einen Goggel oder doch eher an eine Henne. In der Küche hält er sich am liebsten auf, man sieht ihn meistens essen. Als ich anfange, hier zu arbeiten, habe ich durch Onkel Michael erstmal Welpenschutz. Bei meinen Kollegen wird der neue Chef nie so beliebt sein wie mein Patenonkel. Von meinen Kollegen werde ich hier allerdings das erste Mal als Erwachsene wahrgenommen, werde mit offenen Armen empfangen und bin vom ersten Tag an auf Augenhöhe mit ihnen. Wir sind nur 2-3 Angestellte, es wird eine herrliche Zeit. Nach der ersten Spätschicht rechne ich meine Kasse ab und leere meine Kellnerbrieftasche. Ich kann es gar nicht fassen, ich rechne alles mehrfach nach. Doch tatsächlich, es bleiben 80 Mark Trinkgeld übrig. Unfassbar glücklich mache ich mich auf den Weg nach Hause. Während des halbstündigen Fußwegs rechne ich mir aus. 20 oder 21 Arbeitstage im Monat mal 80 Mark. Irre, völliger Wahnsinn. Ich bin reich. Das kann nicht sein. Die nächsten Tage zeigen, der 80-Mark-Tag ist eher ein unterdurchschnittlicher. Es werden permanent mehr als 100 Mark sein, wenn ich Dienst habe. Einerseits kann ich mein Glück kaum fassen, andererseits beschleicht mich auch ein schlechtes Gewissen meinen Eltern gegenüber. Ich verdiene bei einem Monatslohn von etwas mehr als 600 Mark im Monat, also insgesamt fast 3000 Mark netto im Monat. Mehr zum Beispiel als ein Ehepaar, die beide Ärzte sind. Mehr natürlich als meine beiden Eltern zusammen. Ich beschließe, ihnen nichts Genaues zu sagen. Da ich nicht jeden Monat tausende Mark zur Sparkasse, das einzige Kreditinstitut der DDR, bringen kann, um keinen Verdacht auf mich zu ziehen, muss das Geld wieder unter die Leute, schlussfolgere ich. Und dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. In der DDR ist man nur ein richtiger Gastronom, wenn man selbst im Nachtleben unterwegs ist. Und das kosten wir in vollen Zügen aus. Meine Kollegen schleppen mich überall mit hin. Sie sind bekannt an jeder Tür der Nachtclubs oder Discos. So befreunde ich mich auch mit den Türstehern der Stadt. In Leipzig herrscht eine strenge Tür. Nicht jeder kommt rein. Und bei den Türstehern macht man sich in erster Linie mit Bargeld beliebt. auch wenn man uns kennt und als angenehme Gäste schätzt, denn Gastronomen sind bei anderen Gastronomen wegen ihrer Großzügigkeit besonders beliebt, kommen wir auch nur rein, wenn wir dem Türsteher einen Fuffi, einen 50-Mark-Schein in die Hand drücken. Boutique Club dreimal, habt ihr reserviert? Fragt Jimmy, der Türsteher. Wir nicken. Ja, dann kommt mal rein. Wir stehen natürlich auf keiner Liste. Dass wir drin nur flaschenweise bestellen, versteht sich von selbst. Das sichert den Umsatz, das sind wir dem Laden schuldig. Lerne ich auf meinen Streifzügen durch die Nacht mit meinen älteren Kollegen. Ein Tisch ist immer für uns reserviert. Ich bin 18 Jahre alt und nun fast täglich in den Nachtclubs, in die meine Eltern höchstens mal zu Feierlichkeiten oder Jahrestagen gehen. Was für ein geiles Leben, denke ich. Wir sind mehrmals die Woche nach Feierabend unterwegs. Für mich gibt's nichts Interessanteres als die Nacht. Die meisten Gastronomenfreunde sind älter und lebenserfahrener. Mit ihnen fühle ich mich pudelwohl. Das restliche Trinkgeld wird von mir bei wöchentlichen Innenstadtbesuchen umgesetzt. Also, wenn es was zu kaufen gibt. Jede Woche steuere ich an meinem freien Tag dieselben Exquisitläden an, in denen es ab und zu auch mal sehr teure Klamotten gibt. Es sind oft welche, die eigentlich in der DDR für Marken aus dem Westen produziert werden. Und wenn man zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, erwischt man eines dieser heiß begehrten und qualitativ hochwertigen Stücke. Ich habe heute noch welche davon im Kleiderschrank, die ich trage, über 30 Jahre später. Den Mauerfall erlebe ich am Fernsehbildschirm. Wir sind alle wie in Schockstarre. Niemand aus meiner Familie hätte geahnt, dass die Mauer fällt. Am nächsten Tag habe ich frei und stelle mich 6 Stunden bei der Polizei an, um mir das Visum gemäß Antragstellung mehrmalig gültig in meinen Personalausweis stempeln zu lassen. Sicher ist sicher. Man braucht das Visum, so erklärt es Schabowski in seiner nach meiner Kenntnis ist das sofort unverzüglich Rede. Ohne dieses Visum will ich mich nicht auf den Weg in den Westen machen. Als meine Eltern von der Arbeit kommen, zeige ich ihnen voller Euphorie den Stempel in meinem Ausweis. Ich kann jetzt einfach in den Westen fahren, ist es nicht verrückt? Den Stempel müsst ihr euch auch gleich holen, sage ich ihnen stolz. Meine Eltern stehen regungslos da, sagen nichts und fangen an zu weinen. Erst viel später verstehe ich, dass sie auch zu diesem Zeitpunkt noch Angst hatten, dass ich sofort in den Westen gehe. Denn am 10. November 1989 weiß noch niemand, ob die Grenzen offen bleiben werden. Am liebsten möchte ich sofort nach Berlin losfahren, solche Hummeln habe ich im Hintern. Mein Pflichtbewusstsein und mein Frühdienst am nächsten Tag halten mich zunächst ab. Außerdem ist nach der Frühschicht das Pankow-Konzert in Halle an der Saale, auf das ich mich seit Monaten freue und weswegen ich meine Kollegin gebeten habe, mich früher abzulösen. Da muss ich doch hin, da kann ich doch nicht einfach nicht hingehen. Meine Priorität ist klar. Wichtiger als auf der Mauer zu tanzen, ist mir das Statement der Band zur Öffnung der Grenze, ihre Einordnung der Dinge. Das ist viel cooler als das machen, was alle gerade machen, ist meine Überzeugung. So fahre ich am nächsten Tag, als wäre nichts Weltbewegendes passiert, mit einer Freundin nach Halle. Wir gehen fest davon aus, dass der Saal so gut wie leer sein wird. Aber das wäre uns auch egal. Das Gegenteil passiert. Wir sind nicht die Einzigen, die nicht in Berlin sind und das lang ersehnte Konzert sehen wollen. Der Saal platzt aus allen Nähten und die Stimmung kocht über, vor allem bei Langeweile, einem der kritischsten Ostsongs, die es je durch die Zensur geschafft haben. Dasselbe Land zu lange gesehen, dieselbe Sprache zu lange gehört, zu lange gewartet, zu lange gehofft, zu lange die alten Männer verehrt. Was haben wir die Band für diese Zeile gefeiert? Wie oft haben wir sie gehört? Die leichte Aggression, mit der André Herzberg die Zeile singt. Nach dem Konzert treffen wir die Band, die ich 2 Jahre vorher kennenlerne und deren Konzerte ich seitdem nicht verpasse, wenn sie im Umkreis von Leipzig spielen. Wir sollen mit ihnen mitfahren, dann könnten wir zusammen auf den Kudamm heute Nacht gehen. Laden Sie meine Freundin und mich ein. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Nach dem Konzert treffen wir die Band, die ich 2 Jahre vorher kennenlerne und deren Konzerte ich seitdem nicht verpasse, wenn sie im Umkreis von Leipzig spielen. Wir sollen mit ihnen mitfahren, dann könnten wir zusammen auf den Kudamm gehen heute Nacht, laden Sie meine Freundin und mich ein. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Ich suche noch schnell ein Münztelefon, rufe kurz vor Mitternacht meine Eltern an. Ich sage ihnen Bescheid, dass ich erst morgen nach Hause kommen werde und sie sich keine Sorgen machen sollen. Als wir in Berlin ankommen, sind wir schon halbwegs betrunken, fahren mit der S-Bahn rüber nach West-Berlin. Das Bier, das wir mitnehmen, wir haben keine einzige Westmark in der Tasche, erzeugt an diesem Abend einen Rausch, als hätten wir Drogen genommen. So unreal ist alles. Die Leuchtreklamen, die Geschäfte, die teilweise noch spät geöffnet haben, alles ist unwirklich. Inge, der eigentlich Ingo heißt, beobachtet uns die ganze Zeit mit einem Grinsen im Gesicht. Er kennt sich ein wenig aus in West-Berlin, da er mit der Band schon hier spielen durfte. Irgendwann am Morgen schlafen wir alle bei ihm in der Wohnung ein. Am späten Vormittag müssen wir los. Ich habe einen Deutsche Reichsbahn-Fahrplan dabei und einen Zug nach Leipzig ausgesucht, der rechtzeitig ankommt, um pünktlich zu meinem Dienst zu erscheinen. Nur hatten wir nicht bedacht, dass ein nie vorher dagewesener Ausnahmezustand herrscht. Am Berliner Hauptbahnhof kommen wir nicht in den Zug. Er ist gnadenlos überfüllt. Meine Idee, wir versuchen es am Bahnhof Flughafen Schönefeld noch einmal. Vielleicht steigen dort ein paar Leute aus. Jeder macht an diesen Tagen sein Geschäft und so finden wir jemand, der uns für Geld zum Schönefelder Bahnhof fährt. Trotz Stau schaffen wir es noch, rechtzeitig zum Gleis zu kommen, aber auch hier kommen wir nicht mit dem Zug mit. Er ist zu voll, wir dürfen nicht mehr einsteigen. Panik macht sich in mir breit, ich könnte heulen. Es ist mittlerweile 13 Uhr und der nächste Zug fährt erst in 2 Stunden. Ich komme zu spät zur Arbeit und das ist jenseits aller Vorstellungskraft, die ich habe. Ich bin asozial, so fängt es an, hämmert es in meinem Kopf. Mein Vater wird ausrasten, wenn er das erfährt. Seine Kontakte haben mir meinen tollen Job gebracht und nun enttäusche ich ihn so. Okay, wie kommen wir nach Hause? Meine Freundin hat kein Geld mehr in der Tasche, aber ich habe noch Bargeldreserven dabei. Auf dem Parkplatz vor dem Bahnhof spreche ich Leute an, die in ihren Autos warten, schaue, wer am vertrauenswürdigsten aussieht. Ein junger Kerl im Trabi sieht so aus, als wollte er sich als Schwarztaxifahrer etwas dazu verdienen. Mit einer Tour nach Leipzig hat er aber sicher nicht gerechnet. Ich biete ihm 120 Mark an, mehr habe ich auch nicht mehr dabei. Das ist unglaublich viel Geld, aber mir ist jedes Mittel recht, so schnell es geht, zur Arbeit zu kommen. Der Trabi-Fahrer willigt ein, was für eine Erleichterung. Nachdem wir auf den Berliner Ring fahren, um in Richtung Süden zu kommen, stehen wir sofort im Stau. Die Panik kriecht wieder hoch in mir. Es ist zum Verzweifeln. Im Radio sagen sie, dass in und um Berlin verkehrstechnisch nichts mehr geht. Das kann nicht wahr sein. Für die Strecke von etwas mehr als 200 Kilometer brauchen wir letzten Endes über 6 Stunden Fahrzeit. Der Trabi-Fahrer fährt direkt zur Tagesbar, damit ich meinen Dienst antreten kann. Alle möglichen Szenarien stelle ich mir auf der Fahrt vor, als klar wird, dass wir niemals zu meinem Dienstbeginn um 16 Uhr da sein werden. Erstens, ich fliege sofort bei Ankunft raus. Zweitens, die Tagesbar ist proppenvoll und die Kollegen sind überfordert. Alles versinkt im Chaos, weil ich nicht da bin. Sie hassen mich dafür und ich fliege am Ende des Abends raus. Oder drittens, mein Vater nimmt mich gleich in Empfang, wenn ich ankomme und hält mir eine Standpauke. Letzteres wäre fast das Schlimmste. Wir halten gegen 19.30 Uhr an der Tagesbar. Ich bin 3,5 Stunden zu spät. Die Bar ist leer. Oh Gott, denke ich, die haben den Laden heute dicht gemacht, weil ich nicht zum Dienst gekommen bin. Mein Magen dreht sich um. Nur wovon? Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen, bin todmüde, aber wahnsinnig glücklich. Vorsichtig öffne ich die Tür. Mein Chef kommt mir mit seiner unter den Arm geklemmten Tasche entgegen, sagt fast beschwingt, Sie möchten bitte sofort Ihren Vater anrufen. Ja Mist, meinen Eltern konnte ich auch nicht Bescheid sagen. Wie denn? Sollten wir nochmal von der Autobahn runterfahren, ein Telefon finden? Das hätte alles unendlich viel Zeit gekostet. Auch deswegen habe ich nicht in der Bar angerufen. Ich bin ja davon ausgegangen, dass wir pünktlich mit dem Zug ankommen würden und ich hatte die Hoffnung, dass wir es irgendwie noch schaffen könnten. Ich glaube, eine gewisse Schadenfreude bei meinem Chef herausgehört zu haben, als er das sagt. Er ist sonst nie abends da. Mein ganzes Inneres will es nur rausschreien. Ich war im Westen und du nicht. Was tut ihr hier? Weltgeschichte wird geschrieben und ihr tut so, als ob nichts gewesen ist. Aber ich sage nichts. Ich bin voller Glücksgefühle und weiß nicht, wohin damit. Keiner scheint mich hier zu verstehen und keiner will wissen, wie es im Westen war. Mein Patenonkel ist an diesem Abend auch zufällig in der Bar. Er legt seine Hand auf meine Schulter, guckt mich liebevoll an und sagt, ist heute nichts los hier. Er meint damit, mach dir keine Sorgen. Aber Onkel Michael kann seinem Nachfolger auch nicht in die Parade fahren. Ich lächle zurück und denke, er sieht es in meinen Augen, dass ich was Einzigartiges erlebt habe. Mit diesem guten Gefühl rufe ich jetzt schnell zu Hause an, um das Donnerwetter in Empfang zu nehmen. Was hast du dir dabei gedacht? Pflichtgefühl hätten wir nicht von dir erwartet. Ich höre nur Fragmente. Vati, ich war im Westen. Das ist vielleicht das Größte, was ich hier erlebt habe. Mein Vater sagt nur, ich denke, du musst jetzt weiterarbeiten. Und damit wusste ich auch, er war nicht sauer. Das Schlimmste ist überstanden. Den Abend bekomme ich irgendwie rum, auch wenn er zäh wie Kaugummi ist, da sich keinen Gast blicken lässt. In den nächsten Tagen kehrt scheinbar wieder Normalität in der Tagesbar ein. Und doch ist alles anders. Plötzlich tauchen wie aus dem Nichts Geschäftsleute aus dem Westen bei uns auf. Der Laden spricht sie optisch an, sie fühlen sich gleich wohl und Geld spielt bei ihnen keine Rolle. Bei einem Tauschkurs von Westgeld zu Ostgeld von 1:15 zu dieser Zeit werfen viele westdeutsche Geschäftsleute mit der Ostmark nur so um sich. Keiner von ihnen lässt sich in die Karten gucken, ob sie das genauso zu Hause in der BRD machen können. Manche sind nett, andere lustig, einige aber nur arrogant. Sie sind fliegende Händler oder Autoverkäufer. Vor allem die geborenen Verkäufer spüren die Goldgräberstimmung, die sich anbahnt. Wer jetzt am schnellsten im Markt ist, wird erfolgreich, denn es gibt nichts, was ich jetzt nicht verkaufen ließe. Uns soll's recht sein, wir profitieren von den großzügigen Trinkgeldern. So bleibt für eine Tasse Kaffee, die eine Mark und etwas kostet, nicht selten ein 5-Mark-Schein liegen. Das macht auch Manfred, ein Gast, der neuerdings zweimal am Tag in unsere Tagesbar kommt, um einen Kaffee zu trinken und dazu eine oder zwei Zigaretten zu rauchen. Aber da er kaum redet, nehme ich ihn nur als irgendeinen angenehmen Gast wahr, der gutes Trinkgeld gibt. Nach ein paar Wochen taucht er vormittags auf, legt eine Tüte auf den Tresen und sagt, das ist für dich ein Geschenk, das brauchst du doch. Er muss ein Gespräch in der vorangegangenen Woche zwischen mir und meiner Kollegin mitbekommen haben, als ich ihr erzähle, dass ich meinen Wohnungsschlüssel verloren habe und nun Stress habe, ein neues Schloss zu besorgen. Meine Eltern wollen es dringend auswechseln, verständlicherweise, aber solche Waren gibt es nicht einfach im Laden zu kaufen und der Import aus dem Westen konzentriert sich in diesen Tagen nicht auf Wohnungseinbauschlösser, sondern eher auf Südfrüchte. Ich schaue in die Tüte und kann es kaum glauben, dass jemand so aufmerksam ist. So kommen wir überhaupt das erste Mal ins Gespräch. Ich bedanke mich, dann muss Manfred los. Mit einem strahlenden Gesicht zeige ich Carsta, meiner Kollegin, das neue Schloss. Sie sagt nur in ihrer trockenen, ironischen Art, du kriegst ja mal wieder gar nichts mit. Carsta ist Mitte 30 und unsere Barchefin. Sie hat den Laden im Griff und auch die Gäste, wenn bei ihnen zu viel Alkohol im Spiel ist. Nie brauchen wir männliche Verstärkung. Carsta genießt höchsten Respekt. Ein scharfer Blick von ihr reicht aus, um klarzumachen, wo die Grenzen sind. Und kein Mann würde das in Frage stellen. Mit Sicherheit trägt auch ihre aufrechte Körperhaltung, ihr strenger Dutt, ihre Brille und die Hosenanzüge, hinter denen sie ihren großen Busen versteckt, und die hohen Pumps, die sie dazu trägt, bei. Gleichzeitig ist sie bei den Gästen sehr beliebt, weil sie für jeden ein offenes Ohr hat, man sich bei ihr immer einen Rat holen kann. So resolut, wie sie sein kann, so viel Spaß haben wir auch zusammen. Unsere 16 Jahre Altersunterschied nehmen wir nur selten wahr. Klar bin ich das Küken, sie die gestandene erwachsene Frau. Trotzdem befreunden wir uns schnell und es macht mich stolz. Wenn Carsta mit uns ins Leipziger Nachtleben zieht, wird es immer ein besonderer Abend. Ein reichliches halbes Jahr darf ich noch diesen unglaublichen Rausch erleben, bis zur Währungsunion, bis zum gesamtdeutschen Westgeld. Dann ist das Leben, das ich bis dahin geführt habe, vorbei, unwiederbringlich. Von einem Tag zum anderen ist die Zwischenspaßgesellschaft vom Mauerfall Herbst 1989 bis zum Ende der Ostmark im Sommer 1990 vorbei. Vom Tag der Währungsunion an will niemand mehr ein Glas Bier in einer Kneipe, Restaurant oder Bar kaufen, geschweige denn essen gehen. Zu viele verlockende Dinge könnte man jetzt mit der harten Währung machen, aber sicher nicht das, was man schon immer hatte. Ganz oben auf der Prioritätenliste stehen nun Videorekorder, Autos oder Fernseher. Die Leute bleiben zu Hause, wollen die D-Mark, die jetzt die einzige Währung ist, nicht für Banales wie Essen gehen ausgeben. Auch bei uns kommen nur ein oder zwei Stammgäste am Abend vorbei. Plötzlich steht unser aller Job auf dem Spiel.